Das Thema habe ich dann so formuliert, Purimfest, und was auch für uns heute gilt, Gottes Handeln feiern. Wir haben es ja schon in den Liedern in der Lobpreiszeit zum Ausdruck gebracht. Wir haben einen Gott, der das Meer teilt. Und auch wenn wir ihn nicht sehen, wenn wir ihn nicht spüren, ist er doch da und er wirkt. Und das war gerade im Buch oder in der ganzen Geschichte von Esther der Fall. Ich habe das ja am Anfang gesagt, dass im Buch Esther das Wort Gott gar nicht vorkommt. Eigentlich ist Esther ein gottloses Buch, weil der Name Gottes gar nicht erwähnt wird. Und doch führt Gott Regie und behält Gott den Sieg. Unser Gott bleibt ein Gott der Überraschung. Das macht auch gerade die Geschichte von Esther deutlich. Nirgends ist das deutlicher als in der Geschichte von Esther. Er hob ein unbekanntes Mädchen, ein Waisenkind, hob er auf den Thron des riesigen persischen Reiches. Er veränderte das Herz eines mächtigen, sturen, heidnischen Königs, nämlich Xerxes. Er drehte den hinterhältigen Plan eines antisemitischen Regierungsbeamten, nämlich Hammans, vollkommen um und veränderte ihn dahin, dass dieser Plan seinen Zielen dienen musste. Und einen demütigen Juden im Exil, nämlich dem Mordechai, der zugleich der Cousin und so eine Art Pflegevater der Esther war, diesen Mordechai gebrauchte er dazu, eine Wende in der gesamten Geschichte des Reiches und seines Volkes zu bewirken. Haman war ja inzwischen tot. Er hing an dem Galgen, den er eigentlich für Mordechai errichtet hatte. Aber er hatte ja einen mörderischen Erlass bewirkt. Er hat den König Xerxes ja dazu überredet, ohne ihm den Namen des Volkes zu nennen. Er hat da gesagt, da ist ein Volk in deinem ganzen Reich, das rebelliert und so weiter. Und die haben ja meistens, der Xerxes hat die Entscheidung gerne beim Wein gefällt. Und dann hat er auch gar nicht so vielleicht genau hingehört. Auf alle Fälle hat der Xerxes diesen Erlass mit unterschrieben. Und dieser Erlass beinhaltete, dass zu einem bestimmten Tag alle Juden im ganzen riesengroßen persischen Reich mit 127 Provinzen ausgerottet werden sollten. Also das war sozusagen der erste geplante Holocaust. Und dieser mörderische Erlass, der war ja immer noch höchst lebendig. Wenn nichts geschah, würden die Perser in 9 Monaten die Juden angreifen und sie vom Erdboden tilgen. Es war ja ein Gesetz der Meder und Perser. Wir sagen das ja heute manchmal so sprichwörtlich, wenn es um irgendeine Regel geht. Naja, es ist ja kein Gesetz der Meder und Perser. Ein Gesetz der Meder und Perser, das gilt, das ist zu halten, das ist durchzuführen. Alles schien also verloren und niemand fühlte das mehr als die Juden in Persien. Seitdem es ja dieses Datum gab, es war ein Datum, ein bestimmter Tag, ein bestimmter Monat war herausgesucht, bestimmt worden, übrigens durch das Los, Pur, daher Purimfest, ein bestimmter Tag, an dem dieser Holocaust beginnen sollte. Und je näher man diesem Tag kam, desto tiefer war der Schmerz und die Angst. Ich werde einiges zitieren, aber daher auch heute bei der PowerPoint keine Bibeltexte, sonst wird das zu viel. Einige Texte zitiere ich, einiges fasse ich zusammen. Ich zitiere jetzt aus Kapitel 8, die Verse 3 bis 6, wo wir von Esthers erneutem Ersuchen lesen. Noch einmal bat Esther den König um seine Unterredung. Sie warf sich vor ihm nieder und flehte ihn unter Tränen an. Verhindere den Anschlag, den Haman, der Nachkomme von Agag, gegen uns Juden geplant hat. Der König streckte Esther sein goldenes Zepter entgegen. Da stand sie auf, trat vor ihm und sagte, wenn mir der König seine Gunst erweisen möchte und er meine Bitte für gut hält, dann möge er ein Schreiben aufsetzen und den Erlass widerrufen, den der Agagiter Haman, der Sohn von Hammedatta, verfasst hat, um die Juden in allen Provinzen des Reiches zu vernichten. Ich kann nicht mit ansehen, wie mein eigenes Volk ins Unglück stürzt und untergeht. Esther konnte nicht alles tun, aber was sie tun konnte, das tat sie auch. Und so nähert sie sich erneut dem Thron des Königs und bat ihn, den Erlass des Hammern, den Hammern ersonnen hatte, einfach zurückzunehmen. Ihre Fürsprache vor dem Thron rettete das Volk Israel davor, niedergemetzelt zu werden. Sie bat um nichts für sich selbst, sondern nur darum, dass der König ihr Volk rettete und sie dadurch von der schweren Last auf ihrem Herzen befreite. Und dann wird nun weiter geschildert in Kapitel 8, wie es zu einem neuen Erlass des Königs kommt. Der König lässt erkennen, dass er den Juden wohlwollend gegenübersteht und er kann den ersten Erlass, der in seinem Namen ja ergangen ist, nicht einfach rückgängig machen. Wie gesagt, Gesetz der Meder und Perser. Doch er kann einen neuen Erlass herausgeben, der den ersten in seiner Wirkung neutralisiert. Und dieser neue Erlass wird abgefasst und an alle verschickt, die vorher Hammans Erlass erhalten haben. Die Juden, also in allen 127 Provinzen, bekommen ihn in hebräischer Sprache mitgeteilt. Wie gesagt, es gab damals ja noch kein E-Mail, aber ein gutes Postsystem im großen Persischen Reich. Die waren bekannt für ihre schnellen Pferde und da steht auch im Kapitel 8 und es wird berichtet, die schnellsten Pferde sollten eingesetzt werden, um den neuen Erlass zu verbreiten. Und wenn man den neuen Erlass vergleicht mit dem ersten von Hammann, dann stellt man fest, die gleiche Behandlung, die den Juden widerfahren sollte, wird nun für ihre Gegner angeordnet. Und da der alte Erlass aber in Kraft bleibt, könnten die Juden sich nur schützen, indem sie dem geplanten Angriff auf die gleiche Weise zuvorkommen. Und nun erleben wir etwas, was wir beschreiben könnten vom Dunkel ins Licht. Zunächst war es dunkel für die Juden, die wussten, ihre Tage sind gezählt. Ein Dunkel hat sich über die Stadt Susa und die anderen Provinzen des gesamten Reiches gesenkt. Die Szene glich vermutlich der Atmosphäre von Auschwitz oder Dachau oder Birkenau. Niemand lachte mehr. Jeder Tag brachte jeden 24 Stunden dem Verhängnis näher. Aber nun gibt es nach dem neuen Erlass eine veränderte Situation. Und die wird in den Versen 15 bis 17 beschrieben, die ich noch einmal zitiere. Mordechai, der war ja inzwischen ja, der höchste Regierungsbeamte, der hat praktisch den Platz von Hammann eingenommen. Und hier ist von Mordechai die Rede. Mordechai aber ging hinaus von dem König in königlichen Kleidern, blau und weiß. Erinnert uns ja mehr an Bayern, ne? Aber war im Persischen Reich wohl auch schon vorgegeben, blau und weiß. Und mit einer großen goldenen Krone angetan, mit einem Mantel aus Leinen und Purpurwolle. Und die Stadt Susa jauzte und war fröhlich. Für die Juden aber war Licht und Freude, Wonne und Ehre gekommen. Und in allen Provinzen und Städten, an welchen Ort auch immer des Königs Wort und Gesetz gelangte, da war Freude und Wonne unter den Juden, Gastmahl und Festtag. Und viele aus den Völkern im Lande schlossen sich den Juden an, denn die Furcht vor den Juden war über sie gekommen. Also da war eine Stimmung, das war so wie Erntedankfest, Weihnachten und Neujahr, alles zusammen auf einmal. Oder es war so wie Berlin am 9. November 1989, als die Mauer fiel. Nichts Vergleichbares hatte man zuvor erlebt. Sie sangen die ganze Nacht und den gesamten nächsten Tag, weil sich das Dunkel gehoben hatte. Die Nacht war doch nicht undurchdringlich, wie sich nun zeigte. Es hatte nur so ausgesehen. Und kennen wir das nicht manchmal auch von ausweglosen Situationen in unserem Leben, wo wir nur noch dunkel sehen, wo wir gar keinen Ausweg sehen, aber unser Gott sieht den Sieg. Wir sehen das leere Grab, aber er sieht schon den Auferstandenen. Wir sehen nur Tod, wir sehen nur Dunkelheit, aber Gott ist da. Und so ging es hier den Juden. Und von daher ist diese Esther-Geschichte wichtig bis heute. Sie ist nicht ein unwesentliches Stück Geschichte, das sich in den Falten einer alten Schriftrolle verborgen hält. Diese Prinzipien sind heute noch gültig und wirksam. So ist das Leben, heute so relevant wie damals, als zum ersten Mal darüber berichtet wurde. Dieses Buch Esther ist für Leute geschrieben, die sich sturen, angsteinflößenden Menschen gegenübersehen. Vielleicht lebst du oder musst du mit solchen Menschen zusammenleben. Vielleicht bist du sogar mit so einem verheiratet. Vielleicht hast du erwachsene Kinder, die so sind. Dieses Buch Esther ist für Menschen geschrieben, deren Leben vielleicht durch Dokumente und Gerichtsprozesse oder Gerüchte verletzt worden ist und die Narben davongetragen haben. Dieses Buch ist für Leute geschrieben, die ihr Leben innerhalb der dicken Steinmauern von Depression und Verhängnis zubringen. Und dieses Kapitel 8 im Buch Esther, das kündigt in Großbuchstaben, es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung, weil unser Gott ein Gott ist, der das Meer teilt. Oder wie wir es in einem alten Choral singen, in dir ist Freude in allem Leiden, da heißt es, du hast's in Händen, kannst alles wenden, wie nur heißen mag die Not. Das gilt für geschichtliche, politische Situationen, für Situationen von Gemeinden und auch für Situationen von uns persönlich in unserem Leben. Dieses Kapitel 8 beginnt mit Königin Esther in Tränen, aber es endet mit Freude und Wonne bei den Juden. Da ist die Rede von Gastmahl und Festtag. Ausdrücke der Freude kommen in diesem kurzen Abschnitt 7-mal vor. Dieser Text sprudelt einfach diese Freude heraus. Die Juden haben getrauert und gefastet, aber nun waren sie außer sich vor Freude. Und in Kapitel 9 geht es dann weiter. Ich zitiere den ersten Vers. Dann kam der 13. Tag, das war dieser ausgeloste Tag, den Haman ausgelost hatte, der 13. Tag des 12. Monats, des Monats Adar. An diesem Tag sollten die Bestimmungen des Königs ausgeführt werden. Die Feinde hatten erwartet, sie könnten die Juden vernichten. Aber nun geschah das Gegenteil. Die Juden besiegten ihre Feinde. Die Juden griffen ihre Gegenspieler mit außerordentlichem Erfolg an. Die regionalen Machthaber der 127 Provinzen, die hatten ja nun zwei verschiedene Verfügungen. Erst den ersten Erlass des Haman und nun war da der erneute Erlass des Königs unter Mordechai. Aber sie entschieden sich für den letzteren. Das hatte auch mit der Beliebtheit des Mordechais zu tun. Denn schließlich war Mordechai nun ja auch der wichtigste Mann im Staat. Und mit dieser Unterstützung gelang es den Juden, ihre Gegner zu vernichten. Allein in der Hauptstadt Susa wird von 500 Bewohnern geredet, die getötet wurden, auch darunter die 10 Söhne des Haman. Und Esther ging noch extra einmal zum König und sagte, wir möchten die 10 Söhne des Haman am Galgen sehen. Und der König ging auch darauf ein, die 10 Söhne werden namentlich erwähnt. Ich habe das gestern meiner Frau noch in meiner hebräischen Bibel gezeigt, Biblia Hebraica. So oft gucke ich da auch nicht rein. Aber da ist es wirklich zu sehen, in der hebräischen Bibel ist ja alles anders, nicht? Da geht es von hinten nach vorne liest man die. Und auch von rechts nach links. Aber was an dieser Stelle auffällt, sonst gehen die Zahlen alle normal. Und als die 10 Namen Hammans erwähnt werden, da stehen die einzeln. Da wird dieser Zeilenablauf unterbrochen. Schade, hätte ich eigentlich als mal zeigen müssen auf PowerPoint. Und es wird also praktisch im Bibeltext, dass es fast so die Form eines Galgens annimmt, die Söhne des Hammans. Das war natürlich genau an dem Tag, wo der Haman die Juden vernichten wollte. Und dieser glückliche Ausgang für die Juden war so bedeutsam, dass man die Erinnerung an dieses Ereignis durch ein jährlich zu feierndes Fest wachhalten wollte. Es ist traurig, wenn eine Nation, ein Volk oder auch eine Gemeinde ihre Vorbilder und Helden vergisst, sowie schicksalhafte Ereignisse, die sie am Leben gehalten haben. Wie leicht ist es für eine neue Generation, die Segnungen als selbstverständlich hinzunehmen, für die frühere Generationen gekämpft haben und Opfer gebracht haben. Die Juden begingen diesen Fehler nicht und führten deshalb das Purimfest ein, um ihre Nachkommen Jahr für Jahr daran zu erinnern, dass Gott Israel vor der Vernichtung bewahrt hat. Wir lesen darüber in den Versen 20 bis 22, die ich nochmal zitiere. Mordechai schrieb auf, was damals geschehen war, und schickte einen Brief an alle Juden bis in die entferntesten Provinzen des Persischen Reiches. Und darin bestimmte er, dass sie Jahr für Jahr den 14. und 15. Tag des 12. Monats, des Monats Adar, feiern sollten. Denn an diesen Tagen hatten sie sich von ihren Feinden befreit. Ihr Leid hatte sich in Freude verwandelt und ihre Trauer in Jubel. Am 14. und 15. Tag des Monats sollten die Juden zu fröhlichem Festessen zusammenkommen, sich gegenseitig beschenken und auch die Armen dabei nicht vergessen. Und so wie Mordechai es angeordnet hatte, wurden die beiden Feiertage bei den Juden zum festen Brauch. Man nannte sie auch das Purimfest, denn als Haman, der Todfeind der Juden, sie alle töten wollte, ließ er das Los fallen, also welcher Tag, er war ja auch unsicher, aber er wollte, dass da auch nichts schief geht, war abergläubig und wollte per Los rausbekommen, an welchem Tag, welcher Tag der günstigste sei, um die Juden zu vernichten. Und Los, das Wort für Los heißt Pur und die Mehrzahl, wie Seraph, Seraphim, Cherub, Cherubim, heißt bei Pur dann eben auch Purim. Purim, also erinnert an die Lose, an dieses Loswerfen des Haman. Daher der Name Purimfest. Als Xerxes davon erfuhr, befahl er in einem Schreiben, Haman sollte dasselbe Schicksal erleiden, das er den Juden gewünscht hatte. Er und seine Söhne wurden gehängt, weil die Juden dies alles selbst miterlebt oder davon gehört hatten. Und weil Mordechai es in seinem Brief so anordnete, verpflichteten sie sich jedes Jahr zur selben Zeit diese beiden Tage genau nach den Vorschriften zu feiern. Dieser Brauch sollte auch für ihre Nachkommen und für alle Nichtjuden gelten, die zum Judentum übertreten würden. Was damals geschehen war, durfte nie in Vergessenheit geraten. In jeder Generation sollten die jüdischen Familien das Purimfest feiern, ganz gleich in welcher Stadt und Provinz sie wohnten. Der Brauch sollte auch in der fernen Zukunft nie untergehen. Königin Esther, die Tochter von Abihail und der Jude Mordechai, verfassten sogar noch ein zweites Schreiben über das Purimfest. Und es enthielt genaue Anweisungen für die Durchführung der Feier und wurde an alle Juden in den 127 Provinzen des Persischen Reiches gesandt. Esther und Mordechai wünschten ihnen Frieden und erklärten, dass sie sich stets für sie einsetzen würden. Sie wiesen die Juden noch einmal darauf hin, dass sie und ihre Nachkommen das Fest so feiern sollten, wie es vorgeschrieben war. Der Feier müsste eine Zeit des Fastens und Klagens vorangehen. Und mit ihrem Erlass führte Esther das Purimfest und seine Vorschriften für alle Juden verbindlich ein und er wurde auch eben schriftlich festgehalten. Warum reden und predigen wir darüber heute? Am 12. Oktober 2026. Obwohl Purim kein christliches Fest ist, denke ich, sollten sich die Christen sicherlich mit ihren jüdischen Freunden freuen. Denn jede geistliche Segnung, die wir haben, das müssen wir uns doch mal bewusst machen, jede geistliche Segnung, die wir haben, ist letztlich durch Juden gekommen. Die Juden schenkten der Welt nicht nur das Wissen um den wahren und lebendigen Gott, sondern auch die heiligen Schriften und den Heiland. Die ersten Christen waren gläubige Juden, die ersten Missionare ebenfalls. Jesus war ein Jude, der an Passa starb, einem jüdischen Festtag, und dann auferstand. Der Heilige Geist kam vom Himmel an einem jüdischen Feiertag, an Pfingsten, auf eine Gruppe von jüdischen Gläubigen. Und Johannes fasst das in seinem Evangelium in diesem konkreten Satz zusammen, Johannes 4, Vers 22, das Heil, Shalom, das Heil kommt von den Juden. Wenn es keine Juden gäbe, gäbe es uns doch gar nicht, gäbe es auch gar keine Gemeinde. Und von daher denke ich, können wir an dieser Stelle und sollten wir an dieser Stelle auch von den Juden lernen, Tradition ist nicht nur was Negatives. Manchmal sagen wir auch, das ist so traditionell, das ist so ein alter Zopf und alter Hut. An sinnvoller Tradition ist nichts auszusetzen. Jemand sagte mal, ich zitiere, die Gemeinde ist stets nur eine Generation vom Aussterben entfernt. Die Gemeinde, damit meint er eigentlich jede Ortsgemeinde. Ich war in der letzten Woche am Donnerstag noch in Arnsburg in meiner früheren Gemeinde, die gibt es noch, Gott sei Dank. Aber neben mir am Tisch saß ein guter Bekannter, der war jahrzehntelang Gemeindeleiter in Hamburg-Rahlstedt. Die Gemeinde hatte mal in ihrer Höchstzeit 178 Mitglieder. Die Gemeinde, das ist natürlich ein langsamer Prozess gewesen, die ist Ende des Jahres aufgelöst worden, wie leider immer mehr Gemeinden unseres Bundes. Da mag es manche Ursachen geben, aber ich erwähne das noch einmal, um diesen Satz zu verstehen. Ich wiederhole noch einmal. Die Gemeinde ist stets nur eine Generation vom Aussterben entfernt. Und wenn wir nicht an unsere Kinder und Enkel weitergeben, was Gott an uns und unseren Vorfahren getan hat, wird die Gemeinde an Gleichgültigkeit und Unwissenheit zugrunde gehen. Ich glaube, da ist was dran. Es hat keine Gemeinde vor oder keiner vor, eine Gemeinde aufzulösen oder eingehen zu lassen. Aber es kann sich in unseren Gemeinden so eine Gleichgültigkeit und eine Unwissenheit einschleichen. Mir fällt gerade jetzt so spontan noch ein, dass der bewährte und geschätzte Bibellehrer und langjährige Direktor Adolf Pohl in der früheren DDR im Seminar in Buckow mal auf einer Bundeskonferenz in Hannover vor vielen Jahrzehnten gesagt hat, es gibt in unseren Gemeinden eine mutwillige Bibelunkenntnis. Adolf Pohl hatte die Gabe, so besondere Wortschöpfung zu bringen. Eine mutwillige Bibelunkenntnis. Also eine Gemeinde kann an Gleichgültigkeit und Unwissenheit zugrunde gehen. Es ist wichtig, dass wir uns eben auch als Gemeinde daran erinnern, was der Herr unter uns getan hat, und dass wir das weitergeben an unsere Kinder, an die nächste Generation. Wir finden das sehr oft im Alten Testament, auch in dem Psalm, Psalm 34, Vers 12. Kommt her, ihr Kinder, und hört mir zu. Ich will euch die Furcht des Herrn lehren. Erst wenn Tradition nach und nach zu Traditionalismus wird, bekommen wir ein Problem. Ein Theologe hat es einmal auf den Punkt gebracht, Tradition ist der lebendige Glaube der Toten. Traditionalismus ist der tote Glaube der Lebendigen. Nochmal, es ist nicht nur ein Wortspiel, sondern da ist ein tiefer Sinn drin. Tradition ist der lebendige Glaube der Toten. Traditionalismus ist der tote Glaube der Lebendigen. Heute beginnen die Juden ihre Feier mit einem Fasten am 13. Tag des Monats, um an das Datum zu erinnern, an dem Hamas schlimmer Erlass erging. Sie gehen zur Synagoge, hören zu, wenn das Buch Esther öffentlich verlesen wird. Und immer, wenn der Name Hamans genannt wird, dann wird geklopft oder auf den Boden gestampft oder die Kinder haben so spezielle Rasseln. Und es gibt sogar eine sogenannte Purim-Rassel. Und damit machen sie jedes Mal Lärm, wenn der Name Hamas genannt wird. Und am Morgen des 14. Tages des Monats gehen die Juden wieder in die Synagoge, wo die Geschichte Esthers, eben die ganzen 10 Kapitel, erneut verlesen werden und die Gemeinde betet. Auch die Geschichte von Moses und den Amalekitern wird ebenfalls vorgelesen. Und dann gehen die Feiernden nach Hause zu einem festlichen Mahl, ähnlich wie bei uns zu Weihnachten, mit Geschenken und besonderen Speisen, wobei die Feier am nächsten Tag fortgesetzt wird. Und man schickt außerdem Geschenke und Essen auch zu den Armen und Bedürftigen, damit sich alle gemeinsam freuen können. Obwohl dieses Fest nicht von Gott eingesetzt worden war, bestimmten die Juden, dass es von Generation zu Generation gefeiert werden sollte. Und wir sollten beachten, dass die Betonung darauf liegt, die Kinder die Bedeutung von Purim zu lehren, damit die Botschaft des Festes nicht in kommenden Generationen verloren gehen würde. Die Geschichte des Sieges der Juden über ihre Feinde wurde mit einem jährlichen Festmahl gefeiert und in zwei amtlichen Schreiben festgehalten, auch in einem Tagebuch niedergeschrieben und schließlich in dem Buch Esther, das dem Alten Testament auch unserer heutigen Bibel hinzugefügt ist. Welch ein Kontrast zu unserer modernen Wegwerfgesellschaft, die die Geschichte oft vergisst und sagen, ach, was interessiert uns das? Im Zusammenhang bei der Vorbereitung dieser Predigt stieß ich auf ein Zitat eines spanischen Philosophen, George Santayana, der sagte, diejenigen, die sich nicht an die Vergangenheit erinnern können, sind dazu verdammt, sie zu wiederholen. Ich denke, dieses Zitat bleibt aktuell und wichtig. Der letzte Vers im Buch Esther Kapitel 10, Vers 3, schließt mit einer Würdigung von Mordechai. Da heißt es, Mordechai war nach dem König der mächtigste Mann im Reich. Bei den Juden genoss er ein hohes Ansehen. Er wurde von allen sehr geschätzt, weil ihm das Wohl seines Volkes am Herzen lag und weil er sich stets für sie eingesetzt hatte. Ich denke, diese Geschichte vom Purimfest ist auch eine Ermutigung und Erinnerung für uns als Christen, das Handeln Gottes zu feiern, es nicht zu den Akten zu legen, sondern es bewusst zu halten, bewusst zu machen. Das Handeln Gottes, und ich denke, ich möchte es einmal konkretisieren, das Handeln Gottes in unserem Volk, in unserem persönlichen Leben und auch im Leben unserer Gemeinde. Gottes Handeln, feiern. Mein letztes Stichwort, mein letzter Gedanke. Wir haben vor einigen Tagen, Freitag vorletzte Woche, ja wieder unseren Nationalfeiertag, haben zumindest frei gehabt, feiern dürfen. Wir waren in Urlaub, hatten keine Termine und haben uns das richtig schön angesehen. Erst den ökumenischen Gottesdienst und dann den Festakt. Und unabhängig von mancher Qualität eines Gottesdienstes. Ich finde es immer noch dankenswert und bewundernswert, dass in unserem Volk nahezu die ganze Regierung komplett am Tag der deutschen Einheit zu einem ökumenischen Gottesdienst zusammenkommt. Und ich denke, wir haben wirklich Grund und Ursache, Gott zu ehren. Und ich denke, dass wir das auch als Gemeinden immer wieder machen sollen. Ich weiß nicht, wie ihr den letzten Sonntag gefeiert habt als Gemeinde Erntedank. Weil das ja so zusammenfällt, terminlich mit dem Erntedankgottesdienst, denke ich, sollten wir doch vielleicht im Rahmen dieses Erntedankgottesdienstes oder vielleicht sogar in einem anderen Gottesdienst das auch immer zu einem gewissen Punkt machen und immer wieder Gott danken, dass die Wiedervereinigung möglich wurde, dass die Mauer fiel ohne einen Tropfen Blut. Ich weiß noch, wie ich zum ersten Mal mit dem Auto, das war in den 80er Jahren, zu einer Zeltmission nach Berlin-Spandau fuhr mit beklommenen Herzen und so da. Wie heißt das? Transitstrecke oder so, nie hieß das früher. Und heute huscht man da und rauscht man da vorbei. Das ist ja so selbstverständlich geworden nach 35 Jahren. Ich denke, ein wirklicher Grund, das Handeln Gottes zu feiern, das Handeln Gottes in unserem Volk, ohne einen Tropfen Blut. Aber auch als Einzelne, denke ich, sollten wir unsere geistlichen Denkmäler errichten und das Handeln Gottes in unserem Leben feiern. Gott hat uns ja gerade auch diese Geschichte von Esther und das Alte Testament nicht nur gegeben, um Daten und Fakten zu übermitteln, sondern er hat uns sein Wort gegeben, um auch unser Leben neu zu gestalten, geistliche Denkmäler dort zu errichten, wo wir einst geweint und geseufzt haben, wo vielleicht auch aus Tragödien Triumphe wurden. Als Christen sollten wir nicht nur unseren Geburtstag feiern, an dem wir dem Schöpfer für das Leben danken, sondern auch den Tag unserer Wiedergeburt. Ich hörte mal von einem Pastor, das war noch in der Zeit vor E-Mail und WhatsApp, der hat seinen Gemeindegliedern keine Karte zum Geburtstag geschrieben, aber immer eine Karte zum Tauftag, um das eigentlich auch nochmal bewusst zu machen. Das ist doch der Tag, wo wir einen Bund mit Gott eingegangen ist. Ein Tag, an dem wir unsere Rettung feiern. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Und aber auch vielleicht persönliche Erfahrungen. Ich weiß nicht, wie ihr das so habt mit Tagebüchern oder Notizen. Es gibt ja diese grünen Losungsbücher mit so einem weißen Einlegeblatt. Da schreibe ich immer so in Stichworten, fast wie so ein Mini-Tagebuch, was ich so gemacht und erlebt habe. Und mindestens so in den Tagen zwischen Weihnachten und Neujahr blätter ich das durch. Und dann ist mein Herz wirklich immer wieder voller Dank, wenn man sieht, was alles so im vergangenen Jahr war und was man da alles erlebt hat. Heute machen das viele mit ihrem Handy und gucken einfach mal alle Bilder oder alle Fotos des letzten Jahres durch. Und dann werden wir vielleicht auch an Situationen erinnert, wo Gott auch in unserem Leben persönlich gehandelt hat. Dann noch ein dritter praktischer Gedanke, Gottes Handeln feiern. Ich denke, wir tun das auch in unseren Abendmahlsgottesdiensten. Und da meine ich, ist so ganz allgemein noch viel Luft nach oben, meine ich bei unseren baptistischen Abendmahlsgottesdiensten. Ich bin ja durch meinen Reisedienst auch öfter in sogenannten Brüdergemeinden, da gibt es auch Schwestern, aber die nennen sich heute auch anders, aber in diesen Brüdergemeinden ist es so, dass es normalerweise gar keinen Pastor, keinen Hauptamtlichen gibt und die Brüder, die Verantwortlichen, also mehrere aus der Gemeinde, den Gottesdienst gestalten und auch die Gemeinde leiten. Und in diesen Gemeinden gibt es immer jeden Sonntag, also nicht nur einmal im Monat, jeden Sonntag eine erste Stunde. Für die Insider sagen, erste Stunde, da ist eine Stunde nur Abendmahl. Und da wird eine Stunde nur gesungen, Gott gelobt und gepriesen mit Liedern, die auf das Abendmahl hinweisen, auf das hinweisen, was Jesus für uns getan hat. Und dann werden Bibeltexte gelesen und das geschieht ganz spontan und endet dann mit Brot und Wein. Die erste Stunde. Wenn man das vielleicht jeden Sonntag erlebt, kann das vielleicht auch wieder zur Routine werden. Aber wenn ich da als Gast immer hin und wieder in diesen Gemeinden bin, finde ich das immer ein besonderes Erlebnis. Nun hat ja ein Abendmahl, deswegen ist auch ein extra Thema, viele Aspekte. Ich mache das immer ganz kurz mit den Zeitformen, mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft deutlich. Abendmahl hat den Aspekt der Vergangenheit, in dem wir denken, daran denken, was Jesus für uns getan hat. Wir sprechen ja auch vom Gedächtnismahl. Aber Abendmahl hat auch den Aspekt der Gegenwart. Jesus sagt, wer mein Fleisch isst und trinkt mein Blut, der bleibt in mir und ich in ihm. Und das dürfen wir auch feiern und erleben im Abendmahl. Und auch das Dritte, die Zukunft. Abendmahl ist nicht nur Gedächtnismahl, Gemeinschaftsmahl, sondern auch Hoffnungsmahl. Beim Abendmahl, und das Abendmahl sollte schon so ein Stück und ist auch ein Stück Vorgeschmack und Kostprobe für die Gemeinschaft, für das Hochzeitsmahl des Lammes, wie es in der Offenbarung heißt, wenn wir mit Jesus vereint sein werden. Jesus hat ja das Abendmahl eingesetzt und den Jüngern gesagt, ich werde von nun an nicht mehr vom Gewächs des Weinstocks trinken, bis dass ich es tun werde mit euch im Reich meines Vaters. Und ich denke, das darf alles mitschwingen beim Abendmahl. Das sind so drei Gedanken, drei Stichworte, die mir eingefallen sind, wo auch wir das Handeln Gottes feiern dürfen in unserem Volk, in unserem persönlichen Leben und auch in unserer Gemeinde. Das Drama von Esther, die dramatische Geschichte, ist damit heute zu Ende, aber nicht die Segnungen Gottes, die Esther erlebt hat, das Volk Israel erlebt hat. Unser Gott bleibt ein Gott der Überraschung. Er hat alles in seinen Händen, er kann alles wenden und ihm wollen wir die Ehre geben. Amen.